ARD.
Jede fünfte Frau in Deutschland erlebt digitale Gewalt. Dass man mit einem Klick Frauenkörper ausziehen oder in ein Sexvideo basteln kann, mag in der Internetwelt eine scheußliche Normalität und sogar gewollt sein. Für die Betroffenen ist es Gewalt. Und betroffen sind nicht nur Prominente, auch wenn eine prominente Frau dafür gesorgt hat, dass wir in Deutschland seit 10 Tagen genau darüber sprechen. Digitale Gewalt. Wie können Frauen besser geschützt werden? Das fragen wir heute die Schauspielerin, Moderatorin und Filmemacherin Colleen Fernandes. Und später in der Sendung die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, den Juristen und leitenden Redakteur der Süddeutschen Zeitung Ronen Steinke und Theresa Krone, Jurastudentin, Aktivistin und selbst Betroffene von digitaler Gewalt. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen unserem Live-Publikum. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Fernandes.
Ja, gerne.
Auf die Folgen gefälschter pornografischer Videos im Internet weisen Sie schon jahrelang hin. Mhm. Aber seitdem Sie dem Spiegel Ihre persönliche Geschichte erzählt haben, bekommt digitale Gewalt eine neue Aufmerksamkeit, auch in der Politik.
Du hast mich virtuell vergewaltigt. Diese Schlagzeile geht vergangene Woche wie ein Lauffeuer durch die Medien. Colleen Fernandes beschuldigt in einem Spiegelartikel ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Diese Punkte wirft sie ihm unter anderem vor. Jahrelang wurden unter meinem Namen Fake-Profile erstellt. Die Person schickte falsche Nacktfotos und Sexvideos von mir, die privat anmuten und so wirken sollten, als habe ich mich selbst nackt fotografiert. Die Person telefonierte mit den Männern mit KI-generierter Stimme von mir. Irgendwann ging es über in Telefonsex. Ulmens Anwälte erklären, dass die im Spiegel erhobenen Vorwürfe aus mehreren Gründen rechtswidrig seien. Sie betonen, ihr Mandant habe zu keinem Zeitpunkt Deepfake-Videos von Frau Fernandes oder anderen Personen hergestellt und oder verbreitet. Entsprechende Darstellungen sind falsch. Colleen Fernandes hat 2025 in Spanien Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet. Das Verfahren ist laut Gericht derzeit ausgesetzt. Noch sei die Zuständigkeit zwischen Deutschland und Spanien nicht geklärt. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Währenddessen gab die Staatsanwaltschaft Itzehoe bekannt, dass es einen Anfangsverdacht gegen Ulmen gebe und Ermittlungen aufgenommen worden seien. Unabhängig von dem konkreten Fall ist Colleen Fernandes seit Jahren von sexualisierter Gewalt im Internet betroffen und setzt sich für härtere Gesetze ein. Aber erst jetzt hat ihr Fall Bewegung in die politische Debatte gebracht. Zudem gehen seit der Veröffentlichung im Spiegel in mehreren deutschen Städten zehntausende Menschen gegen digitale Gewalt auf die Straße. Zu der Demo in Hamburg kam auch Colleen Fernandes. Eine zentrale Forderung der Proteste: mehr Schutz vom Gesetzgeber.
Frau Fernandes, haben Sie mit so viel Reaktion gerechnet, sowohl im Positiven als auch im Negativen?
Im Negativen tatsächlich ja. Nach der Veröffentlichung bin ich auch erstmal nicht ins Internet gegangen, weil ich mit sehr viel Hass gerechnet habe. Tatsächlich war ich aber sehr überrascht von dieser positiven Resonanz. Also, dass das so eine wahnsinnige Bewegung auslöst, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, damit habe ich im Leben nicht gerechnet.
Sie sind Schauspielerin, Moderatorin, Filmemacherin, habe ich schon gesagt. Übrigens auch ab und an für den NDR, das sei der Transparenz halber gesagt. Warum haben Sie sich entschieden, diese Vorwürfe, die Sie erheben, öffentlich zu machen?
Es wird ja in dem Kontext immer viel über das spanische Modell gesprochen. Also in vielen Ländern heißt es, wir müssen nach Spanien schauen. Die sind total vorbildlich, was das Thema Gewalt gegen Frauen angeht. Man muss ja sagen, von der digitalen Gewalt sind in erster Linie Frauen betroffen. Die Täter sind eben tatsächlich meistens männlich. Und man hat in diversen Programmen versucht, den Menschen klarzumachen, dass hier das Private politisch ist. Also es heißt ja oft häusliche Gewalt, das findet zu Hause statt, das ist eine Privatangelegenheit. Und das war eben auch Teil dieses spanischen Programms, so ein anderes Bewusstsein dafür zu schaffen, einfach zu zeigen, das sind strafrechtlich relevante Vorgänge. Und das, was strafrechtlich relevant ist, kann gar nicht nur privat sein. Und dafür ist es eben total wichtig, den Frauen auch zu sagen, geht raus, weil ansonsten bleiben die Gesetze einfach Papier. Und wir müssen den Weg über die Justiz gehen, um zu zeigen, da passiert etwas. Es kann ja nichts passieren, wenn die Frauen nicht den Mund aufmachen.
Mhm. Dann fangen wir mal von vorne an, vielleicht auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht alles verfolgt haben. Wann und wie haben Sie bemerkt, dass jemand in Ihrem Namen Fake-Profile erstellt und pornografische Filme und Bilder verbreitet?
Wir wurden darauf hingewiesen, also verschiedene Männer haben sich bei uns gemeldet und haben...
Mit uns meinen Sie, Sie und Ihr Management?
Mein Management, mhm. Genau. Die haben teilweise auch mit meiner Managerin telefoniert und darüber berichtet. Man muss sagen, die Männer waren sich unsicher und haben gesagt, wenn Frau Fernandes das tatsächlich war, bitte diskret. Aber es könnte sein, dass wir gerade eine Online-Affäre miteinander haben. Also die wurden eben, waren connected mit einem Fake-Profil. Dann ging das oft über in die E-Mail-Kommunikation. Dafür wurden eben E-Mail-Adressen mit meinem Namen angelegt. Und dann wurde es immer flirtiver. Irgendwann kamen Sexvideos, irgendwann kamen Nacktbilder. Und teilweise gab es auch Telefonsex. Es wurde eine erotische Geschichte verschickt, in der ich vergewaltigt werde, in der beschrieben wird, dass ich ganz klar sage, dass ich das nicht möchte, dass ich Schmerzen habe, dass ich Angst habe. Die Geschichte endet damit, dass ich Sperma verschmiert auf dem Boden liege. Ich weine. Es wird immer wieder beschrieben in dieser Geschichte, dass ich weine. Und ja, darüber haben uns Männer informiert. Und es gab eben ein Treffen mit jemandem, mit dem ich beruflich zu tun habe, der mich auf unsere Konversation angesprochen hat.
So und ich nach dem Motto, was willst du eigentlich von mir?
Ja, oder? Also wir waren da wohl schon etwas weiter fortgeschritten in unserer sexuellen Online-Affäre. Und er wollte das einfach mal ansprechen und ich wusste von nichts.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man das entdeckt? Weil das sind ja gleich mehrere Grenzüberschreitungen.
Ich habe mich mit vielen Betroffenen ausgetauscht und bin ja auch schon seit Jahren politisch aktiv, was dieses Thema angeht. Also ich habe zum Beispiel eine Gruppe von Schülerinnen getroffen, die das zur Anzeige gebracht haben. Die jüngste war 14 Jahre alt, als es passiert ist. Die gehen zur Polizei und der Polizist sagt zu diesen Frauen, die auf privat gestellte Social-Media-Accounts haben, wenn ihr ins Internet geht, dann müsst ihr euch nicht wundern. Und auch das ist Teil des spanischen Modells, dass man Schulungen anbietet für die Menschen, die diese Anzeigen entgegennehmen. Also es ist eben zum einen das, was man auf der gesetzlichen Ebene machen kann, aber Schulungen zum Beispiel, dass man mit diesem Thema in Schulen geht und auch schon bei den Kindern für ein Bewusstsein sorgt, was diese Thematik angeht. Und dass man eben auch schaut, dass die Menschen, die die Anzeigen entgegennehmen, sensibel damit umgehen, weil es kostet Überwindung. Also niemand sagt, ich gehe zur Polizei und geht am nächsten Tag los. Man braucht dafür und man hat diesen Gedanken wahrscheinlich schon ewig mit sich rumgeschleppt, bis man überhaupt diesen Schritt geht. Und wenn man dann den Mut hat, diesen Schritt zu gehen, dann ist es total wichtig, wie man dort aufgenommen wird.
Und Sie konnten sich aber überwinden, den Schritt zu gehen, weil das muss ja eine enorme Ohnmacht sein. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die erste Anzeige war ja zunächst gegen Unbekannt. Mhm. Und das, ja, da habe ich diverse E-Mails geschrieben, alle möglichen Sachen dort eingereicht. Mhm. Dann hieß es irgendwann von meiner Ansprechpartnerin in Berlin, mit der es eben Mail-Austausch gab, dass man nicht mehr zuständig sei. Der Fall wurde jetzt nach Schleswig-Holstein übergeben. Dann habe ich nachgefragt, ja, wo denn in Schleswig-Holstein? Ist ja groß. Ja, weiß man nicht genau. Ich kann es mal in Schenefeld versuchen. Dann habe ich noch mal nachgefragt, haben Sie irgendwie Kontaktdaten von Ansprechpartnern? Und dann hieß es, nö, aber einfach mal da anrufen. Da habe ich dann angerufen, die haben gesagt, wir wissen von nichts.
Die Ansprechpartnerin war eine Polizistin?
Genau, eine Frau vom LKA, die bis dahin mit mir kommuniziert hat. Das lief alles per E-Mail. Und dann gab es anscheinend einen Brief, der mich nicht erreicht hat.
Genau, das sagt die Staatsanwaltschaft Itzehoe, die das Verfahren dann einstellte, weil sie gesagt haben, sie hätten Unterlagen angefordert und die hätten sie nicht geschickt.
Es hieß, dass es keine Ermittlungsansätze gegeben habe. Jetzt definieren wir anscheinend Ermittlungsansätze unterschiedlich, weil zum Beispiel, wenn es einen Kontakt gibt von einem Zeugen, finde ich persönlich, dass das ein Ermittlungsansatz ist. Oder zum Beispiel LinkedIn hat ja das Profil geschlossen. Es war ja nicht so, dass der Täter von sich aus das Profil geschlossen hat. LinkedIn hat das dicht gemacht. Und die Fallnummer habe ich zum Beispiel rübergeschickt. Und über die hätte man die IP-Adresse ermitteln können. Das sehe ich persönlich als Ermittlungsansatz. Die waren der Meinung, es habe keine Ermittlungsansätze gegeben. Und das nehmen wir anscheinend unterschiedlich wahr.
Glauben Sie, das ist da einfach liegen geblieben? Also Sie sind ja viel mit der Justiz in Kontakt, weil Sie sich mit ähnlichen Fällen beschäftigt haben, auch schon vorher. Hm. Ist das ein Einzelfall oder ist das ein strukturelles Problem?
Das ist was, was mir die Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, auch mit Anwältinnen von Betroffenen habe ich gesprochen. Und tatsächlich ist es so, also zumindest das, was die mir geschildert haben, dass das meistens genau diesen Weg geht, dass die Frauen Dinge einreichen und dann heißt es hinterher, das Verfahren wurde eingestellt. Das passiert wohl anscheinend gar nicht mal so selten.
Ist das der Grund, warum Sie die Tagesthemen zuletzt gesagt haben, Deutschland sei ein Täterparadies? Wie meinen Sie das?
Ich habe dann Anzeige in Spanien eingereicht und da war es so, dass vom Täter ein sehr umfangreiches Schreiben kam, in dem argumentiert wurde, warum bitte, bitte, bitte auf gar keinen Fall Spanien zuständig sein sollte, sondern lieber Deutschland. Man müsse das ja nach Deutschland holen, weil, und es wurde ausgiebig in die Richtung argumentiert. Ja, und das ist etwas komplizierter bei uns, weil ich zwei Wohnsitze habe. Ich habe einen in Deutschland und einen in Spanien. Und dadurch ist es eben juristisch nicht ganz klar, noch nicht ganz abschließend geklärt, weil meine Anwälte ein Verteidigungsschreiben geschickt haben. Das wurde noch nicht berücksichtigt. Und insofern ist es noch nicht zu 100% klar, dass der Fall wieder nach Deutschland zurückgeht.
Okay, wir können das in den Einzelheiten natürlich nicht überprüfen. Aber nochmal habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie meinen Sie, Deutschland sei ein Täterparadies?
Die Schülerinnen, von denen ich gerade berichtet habe, die haben die Erfahrung gemacht, dass der Fall wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde. Und diese Formulierung habe ich öfter mal gehört in dem Kontext. Und das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung. Wenn man den Frauen sagt, das, was euch passiert, nehmen wir als geringfügig wahr. Mhm. Und man muss sagen, dass Spanien da einfach anders mit umgeht. Da gibt es einfach schärfere Gesetze, was diese Thematik angeht. Und ich denke, man muss sich in Deutschland nicht über dieses riesige Dunkelfeld wundern. Die jüngst vom BKA veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass nur 2,4% der digitalen Gewalt angezeigt wird. So, und wenn man diese Erfahrungsberichte hört von Frauen, und das betrifft eben in erster Linie Frauen, dann muss man sich nicht wundern darüber, dass wir dieses riesige Dunkelfeld haben. Und ich hoffe, dass da jetzt einiges passieren wird.
Dass der, nur einmal zu Itzehoe noch, weil das wurde eingestellt und jetzt wird das Verfahren aber wieder neu eingeleitet. Es gäbe einen Anfangsverdacht wegen Nachstellung gegen Christian Ulmen. Das ist sowas wie Stalking. Wie finden Sie das?
Was ich noch mal präzisieren möchte, weil ja vor kurzem dieses Schreiben rausging, er habe gar keine Deepfakes verschickt, woraufhin Leute gesagt haben, ach, war ja klar, dass sie lügt. Um das noch mal so ein bisschen aufzudröseln, auch für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also es wurden Fake-Profile auf Social Media auf meinen Namen angemeldet. Die haben in erster Linie Männer angeschrieben. Ich war auf gewissen Social-Media-Portalen selbst nicht vertreten, also hatte man relativ freie Fahrt. Da wurden eben fremde Männer, aber auch Männer in meinem beruflichen Umfeld angeschrieben. Es wurde immer flirtiver. Dann irgendwann ging man über in die E-Mail-Konversation und dann kamen Videos und Fotos, die so wirken sollten, so hat es der Täter selbst formuliert, als habe ich mich selbst beim Sex gefilmt oder nackt fotografiert.
Was aber echte Videos waren und keine KI-generierten.
Das ist nämlich der Punkt. Und bei allen Gesetzentwürfen zu diesem Thema, also es gab ja auch einen Gesetzentwurf aus dem Bayerischen Justizministerium vor ein paar Jahren, da werden zwei Fälle mit aufgeführt, auch in der gesetzlichen Nachschärfung. Zum einen eine heimlich gemachte Aufnahme, also eine intime heimlich gemachte Aufnahme. Zum anderen jetzt neuerdings Deepfakes. In diesem Fall ist es ja keines von beidem. Mhm. Wenn ich sage, und diese Accounts sind ja auf meinen Namen. Man sieht ein Foto von mir als Profilbild. Wenn ich dann sage, guck mal, Produzent, hier hast du ein Nacktfoto von mir, das bin aber eigentlich gar nicht ich, sondern eine Pornodarstellerin, dann ist das juristisch gesehen kein Deepfake. Es ist aber auch keine heimlich von mir gemachte Aufnahme. So, das heißt, wir haben einen Fall, der auch in der Nachschärfung bisher noch nicht erfasst ist. Und deswegen ist mir so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, dass wir eben schauen müssen, was passiert da draußen und wie können wir die Nachschärfung nachschärfen, dass auch dieser Fall erfasst ist.
Wie genau das dann definiert wird, wird noch zu klären sein. Ich muss kurz darauf hinweisen, dass der Anwalt des Beschuldigten darauf hinweist, dass sein Mandat keine KI-generierten Videos erstellt oder verbreitet hat. Wir werden ja auch mit der Bundesjustizministerin heute sprechen. Welche Forderungen konkret haben Sie an die Politik? Da Sie sich ja auch lange schon vor der eigenen Erfahrung mit Deepfakes beschäftigt haben.
Ich glaube, es braucht eben diese Schulung für die Menschen, die die Anzeige entgegennehmen. Ich glaube, man sollte auch in die Schulen gehen und ein Bewusstsein schaffen, was dieses Thema angeht. Dieses Gesetz in Spanien umfasst ja viele Bereiche, die Frauen betreffen, also auch die häusliche Gewalt. Das ist in Deutschland kein eigener Straftatbestand, sondern fällt eben in den Bereich der Körperverletzung. Das heißt, die Frau hat genau 3 Monate Zeit, das zu melden. Ich finde, das ist ein viel zu kurzer Zeitraum, weil man ja sehen muss, es gibt vielleicht so etwas wie eine Traumatisierung. Man muss das therapeutisch aufarbeiten. Dann muss die Frau ja auch gucken, dass sie sich selbst in Schutz bringt, vielleicht eine neue Wohnung findet. Ab Tatzeitpunkt finde ich, dass 3 Monate viel zu kurz sind. Und da wünsche ich mir, dass auch bei diesem Thema nachgeschärft wird.
Wir werden die Justizministerin fragen, ob dem so ist und ob sie nachschärfen würde. Gegebenenfalls haben Sie auch eine Forderung in Bezug auf Deepfakes?
Da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Also Frau Hubig scheint sehr engagiert
zu sein. Der Gesetzentwurf, der aktuelle.
Genau, was dieses Thema Deepfake angeht. Und deswegen war mir aber so wichtig, noch mal zu betonen, es gibt auch Fälle, wo es vielleicht nicht um ein Deepfake geht. Und da wünsche ich mir, dass das auch mit berücksichtigt wird.
Und auch härter bestraft wird?
Ja, definitiv härter bestraft wird. Also auch da sieht man, in Spanien gibt es weitaus härtere Strafen für all diese Dinge, die in erster Linie Frauen betreffen, also sowohl die häusliche Gewalt als auch die digitale Gewalt. Und das finde ich wichtig, dass man den Tätern einfach ganz klar zeigt, das geht so nicht.
Danke, Colleen Fernandes. Wir halten hier nochmal abschließend fest, da wir immer über Vorwürfe sprechen, dass für in Deutschland nicht rechtskräftig verurteilte Beschuldigte immer die Unschuldsvermutung gilt und danken Ihnen sehr herzlich für diesen Besuch, wollen aber natürlich darüber weitersprechen, über digitale Gewalt und was die bei den Betroffenen anrichtet.
Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum gehört für jede Frau dazu, die sich in den sozialen Medien bewegt. Wenn man dort sexualisierten Angriffen ausgesetzt ist, ist das nicht zu trennen vom analogen Leben. Ich bin Josephine Ballon, ich bin Geschäftsführerin von HateAid und HateAid ist eine Menschenrechtsorganisation, die Betroffene von digitaler Gewalt unterstützt. Wir sehen seit Jahren, dass sich immer mehr, vor allem Frauen, wegen sexualisierter digitaler Gewalt an uns wenden und zwar vermehrt auch Privatpersonen und nicht mehr nur Personen des öffentlichen Lebens.
Also ich glaube schon, dass es in meinem Leben so ein Davor und Danach gibt von diesem Moment, als ich das erste Mal auf das Profil geklickt habe. Ich habe mich dann angefangen, immer zu fragen, wenn ich auf der Straße war, hat diese Person, die mir gerade gegenübersteht, mich schon mal nackt gesehen? Hat der Professor, vor dem ich gerade sitze in der Vorlesung, vielleicht mal meinen Namen gegoogelt, gefälschte Nacktbilder von mir gesehen? Und das hat mich dann eigentlich schon auch über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre begleitet, diese Angst. Mein Name ist Theresia Krone, ich bin Jurastudentin und ich bin Betroffene von sexualisierter und digitaler Gewalt. Irgendwann hat mir dann jemand einen Link geschickt und meinte, hey, ich glaube, es gibt ein Fake-Profil von dir. Ich habe dann raufgeklickt und das war ein öffentlich einsehbares Profil mit meinem Namen, meinem Gesicht. Und es waren Dutzende sexualisierte Deepfakes, auch pornografische Deepfakes, die mich in Gewaltsituationen gezeigt haben. Ich war im ersten Moment total ohnmächtig und überfordert. Ich wusste nicht, wohin mit mir, was los ist. Ich wusste auch nicht, wann diese Bilder entstanden sind. Also ich habe schon erst gedacht, in den ersten Sekunden, dass das echte Bilder sind. Auch wenn ich wusste, dass ich nie in diesen Situationen war.
Digitale sexualisierte Gewalt ist kein harmloser Spaß. Zumindest nicht für die Betroffenen. Denn die leiden darunter ganz real und zwar oft leider ein Leben lang. Und das liegt vor allem auch daran, dass die Bilder einfach immer wieder kommen. Denn es ist wahnsinnig schwer, sie aus dem Internet zu entfernen. Und das kann auch dazu führen, dass der Arbeitsplatz gewechselt werden muss. Wir hatten auch schon Betroffene, die umziehen mussten. Neue Tools, künstliche Intelligenz, bietet einfach den Tätern ganz neue Werkzeuge, um Gewalt über Frauen auszuüben.
Das muss jetzt ein Moment sein, wo wir uns das System dahinter angucken. Denn meistens geht es ja darum, Frauen zu erniedrigen, zu degradieren, Macht auszuüben oder sie sogar aus dem öffentlichen Diskurs rauszudrängen. Ich fände es so wichtig, dass wir diesen Moment jetzt nutzen, Wandel herbeizuführen.
Und da sitzt sie jetzt glücklicherweise in der Runde, die Jurastudentin Theresia Krone. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch über die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und den Juristen und leitenden Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Ronen Steinke. Schön, dass Sie alle drei da sind. Als Sie Ihren Fall angezeigt haben, kam es tatsächlich zu einer Verurteilung. Wofür wurde der Täter verurteilt?
Es erging ein Strafbefehl, das ist also eine vereinfachte Form, ein Strafverfahren zu machen. Und da wurde eine Geldstrafe in Höhe von, ich glaube, 100 Tagessätzen verhängt für Verleumdung, also Stalking, also Nachstellung und das Recht am eigenen Bild von mir, was da verletzt wurde.
Und wie oft kommt es vor, dass ein Täter für diese Dinge, für die er hier verurteilt wurde, tatsächlich auch verurteilt wird in Deutschland?
Ich bin der einzig bekannte Fall in Deutschland, wo es für Deepfakes und pornografische Deepfakes vor allem zu einer Strafe gekommen ist. Deswegen, glaube ich, ist es mir auch wichtig zu sagen, dass das keine Erfolgsgeschichte ist, sondern eher ein Zufallstreffer oder so.
Nehmen wir digitale Gewalt in Deutschland nicht ernst genug, Frau Hubig?
Ich würde leider sagen, ja. Also wir sehen einfach, dass im Bereich der digitalen Gewalt, des digitalen Gewaltschutzes, wir nicht da stehen, wo wir stehen müssten. Wir haben Strafbarkeitslücken, das liegt auf der Hand. Und wir sehen auch, dass es im Bereich der Durchsetzung natürlich Schwierigkeiten gibt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, da zu handeln.
Eine Strafbarkeitslücke gab es bislang bei dem Erstellen von sogenannten Deepfakes, also KI-generierte Videos oder Bilder, die so manipuliert sind, dass sie mit anderen Gesichtern ersetzt werden könnten, beispielsweise. Das war bis jetzt nicht strafbar, die zu erstellen. Was genau wollen Sie daran jetzt ändern?
Also wir wollen künftig unterscheiden einmal zwischen pornografischen Deepfakes und zwischen anderen Deepfakes. Also es gibt ja den Fall eines bekannten Fernseharztes, der angeblich wirbt für bestimmte Medikamente. Das sind keine pornografischen Deepfakes, aber es sind eben Deepfakes. Da soll das Verbreiten künftig strafbar sein. Und bei den pornografischen Deepfakes soll aber schon das Herstellen und dann eben auch das Verbreiten, das Posten entsprechend strafbar werden.
Das ist ja ein Phänomen, das wir sehr lange kennen inzwischen. 7, 8 Jahre gibt es das schon. Mhm. Und wir erinnern uns alle, dass zum Beispiel Annalena Baerbock auch ein sehr berühmter Fall war, einer Spitzenpolitikerin, von der solche Deepfakes kursierten. Wieso ist denn da noch nichts passiert bis jetzt?
Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich habe mir für diese Legislaturperiode auf meine Agenda geschrieben, dass ich insgesamt gegen Gewalt gegen Frauen, aber und zwar digital wie analog, also online und offline, stärker vorgehen möchte.
Das heißt, die Vorgängerregierung war da offenbar zu langsam.
Naja, es gab auch in der Vorgängerregierung schon entsprechende Bestrebungen, aber die sind eben nicht bis zum Ziel gekommen. Jetzt im Koalitionsvertrag gibt es nochmal die klare Vereinbarung zwischen CDU, zwischen SPD, beim digitalen Gewaltschutz voranzukommen. Das habe ich mir vorgenommen. Normen sozusagen vorgeknüpft und wir sind jetzt mit dem Gesetzentwurf fertig, sodass wir den in die Frühkoordinierung geben konnten und ich bin froh, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind. Ist nicht keine einfache Materie, aber ich finde unglaublich wichtig.
Herr Steinke, ist das Erstellen, also das Verbieten von Erstellen von Deepfakes eigentlich angemessen? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn ich zu Hause bin und ich bastel an meinem Computer so ein Video mit KI, wie ich möchte, geht das den Staat was an?
Also auch gutwillige Menschen zweifeln da eine Sekunde lang, weil in der Tat, wenn man sich vorstellt, jemand malt mit Stift und Papier einen Filmstar, den er bewundert und zieht den dann nackt aus und das zeigt dann niemand anderem, wäre man bislang nicht so, dass man sagen würde, das ist bereits strafwürdig. Aber ich glaube, es ist schon wert, den Gedanken Raum zu geben, dass es die sexuelle Selbstbestimmung von jemandem verletzt, die Gefahr besteht, dass das jemand anders sehen kann. Mhm. Und es ist auch etwas, das möchte man denn das? Ja? Dass Fremde mit einem so etwas anstellen, was in der Fantasie geschieht, ist das eine. Aber was auf Papier oder am Computer, auf Festplatten geschieht, ist was anderes. Ich glaube schon, dass es legitim ist, da eine Grenze zu ziehen.
Finden Sie das richtig und auch ausreichend, was die Justizministerin jetzt plant?
Also ich finde es ganz wichtig und zentral, dass wir diese Strafrechtslücke an der Stelle schließen. Es gibt so viele Fälle. Colleen hat vorhin auch davon gesprochen, dass sie mit Schülerinnen gesprochen hat. Ich habe auch mehrere Strafanzeigen gestellt. Eine hat zu einer Verurteilung geführt, aber im Endeffekt sind das so viele Menschen, die da mitmachen. Teilweise ist es ja auch so, dass es ganze Apps, ganze Websites gibt, die monetär davon profitieren, deren Geschäftsmodell
es ist. Ein Geschäftsmodell.
Und ich glaube schon, dass wenn wir da so eine klare, auch nochmal als Gesellschaft sagen, wir denken, das ist besonders heraushebenswürdig. Wir sagen hier gemeinsam, das machen wir nicht mit, dass das Konsequenzen hat in Großbritannien. Am Tag nach der Veröffentlichung der Regierung, dass sie diese Gesetzeslücke schließen wollen, am nächsten Tag haben die größten Anbieter von diesen Websites sofort den Zugang aus Großbritannien gesperrt. Also das zeigt schon, auch die Anbieter, die Social-Media-Plattformen haben das im Blick, ob sie sich damit vielleicht auch juristisch angreifbar machen, wenn sowas strafbar ist.
Ich will trotzdem noch mal nachfragen, weil es gibt Zweifel. Also ich glaube, alle sind sich einig, dass wenn Videos mit KI erstellt werden, die andere herabwürdigen, dass das nicht erlaubt sein sollte. Aber wie wollen Sie die Grenze ziehen zu Videos, die Kunst sind, die Satire sind, die womöglich eine zulässige Kritik an einem Politiker sind und auch mit KI erstellt sind. Also gibt es da ein Problem mit der Meinungsfreiheit?
Also mir ist es wichtig, dass solche Videos oder solche Deepfakes, die aus künstlerischen, aus satirischen, auch aus, ich sag mal, legitimer Kritik heraus erstellt werden, dass die weiterhin legal bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, die Meinungsfreiheit im Netz zu beschränken, sondern es geht darum, das, was wirklich strafbar, was ehrverletzend, was herabwürdigend, was erniedrigend ist, das unter Strafe zu stellen. Und dementsprechend ist auch dieser Straftatbestand aufgebaut, dass er quasi erst beschreibt, was eben strafbar ist und eine Ausnahme macht für Kunst, für Wissenschaft, da, wo es sozusagen legitim ist. Und es geht immer darum, dass etwas ohne das Einvernehmen gemacht wird. Also wenn ein Paar sagt, wir finden das gut, wir wollen das, dann ist das in Ordnung, dann ist das auch nicht strafbar. Aber wenn das jemand für sich macht und es dann auch gegen den Willen zum Beispiel von jemandem verbreitet, dann steht es unter Strafe.
Es gibt noch eine Unterscheidung, die uns aufgefallen ist. In Ihrem Entwurf heißt es, dass sexualisierte Deepfakes zukünftig strafbar sein sollen, wenn, Zitat, der Anschein erweckt wird, dass sexuelle Handlungen oder die unbekleideten Genitalien, das unbekleidete Gesäß oder die unbekleidete weibliche Brust einer anderen Person abgebildet seien, wenn der Anschein erweckt wird. Was ist denn aber, wenn auf diesem Video das Wasserzeichen von der KI zu sehen ist oder es so dämlich zusammengestellt ist, dass man sieht, na, natürlich ist das KI, dann ist es nicht strafbar?
Also aus unserer Sicht ist es, der Anschein bedeutet, dass es eben auch, wenn es drunter steht, es aber so prominent ist, dass man es sozusagen erst mal sieht, dass es dann auch strafbar ist. Das ist uns wichtig. Wir sehen jetzt an der Diskussion, dass es vielleicht noch mal an diesem Punkt nachzuschärfen gilt. Dafür haben wir aber eben auch immer eine Anhörung der Praxis. Das ist mir wichtig, auch der Wissenschaft. Solche Gesetze müssen diskutiert werden. Wir haben auch intern wirklich darüber diskutiert, weil es nicht einfach ist, das zu regeln. Und weil man immer die Grenze zwischen nicht strafbaren und strafbaren dann gut ziehen muss, damit eben dann hinterher auch Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen mit diesen Paragraphen arbeiten können.
Also es kann sein, dass Sie es nochmal umformulieren.
Das ist grundsätzlich immer so. Wir gucken uns an, auch was an Stellungnahmen kommt, ob wir es nochmal irgendwo nachschärfen müssen, ob wir Dinge verändern müssen. Das finde ich auch super, auch diese breite Diskussion. Jetzt haben sich auch schon viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten mit Fachkenntnis zu Wort gemeldet. Das ist gut und richtig so, dass wir das auch breit diskutieren.
Mhm. Wie bewerten Sie das?
Es gibt eine Parallele bei Kinderpornografie. Also da gibt es im Paragraphen explizit die Formulierung, dass auch wenn es nur täuschend ähnlich aussieht und zum Beispiel gezeichnet ist oder irgendwie animiert und also klar ist, das ist ähnlich, aber es ist nicht authentisch und es ist sozusagen ein Fantasieprodukt, dass es trotzdem verboten ist. Warum? Weil auch das zur Erniedrigung von Menschen beiträgt und auch das dazu beiträgt, Hemmschwellen zu senken. Also ich finde, den Gedanken kann man auch auf Erwachsene anwenden. Wenn gezeigt wird, eine Person, Sie haben Annalena Baerbock vorhin genannt, ja, wird auf eine Weise gezeigt, wie sie nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden möchte, dann ist es eine Form von Erniedrigung und auch eine Form von Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung. Und das ist ganz anderes, wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, wenn jetzt irgendwie sie als Politikerin veräppelt wird. Auch das kann man mit KI machen, da fallen mir viele Beispiele ein, ja, wo ich auch finde, wo man auch eine dicke Haut haben muss und ja, wo ich also sehr dafür bin, dass man da nicht überzogene Grenzen zieht. Aber wenn es nicht als Politikerin ist, sondern als Frau, so eine Erniedrigung. Also mir fällt es nicht schwer, die beiden Dinge zu trennen und zu sagen, das eine muss sehr strikt beantwortet werden.
Für das, was Kunin Fernandes erlebt hat oder durchleiden musste, hat sie ja vorhin auch gesagt, fordert sie eigentlich härtere Strafen. Es sind jetzt keine klassischen Deepfakes, sondern bei ihr ist es Identitätsdiebstahl und das Verschicken von Videos, die den Anschein hatten, dass sie das sein soll, pornografische Videos. Fällt das auch bei Ihnen mit in die neue Strafbarkeit?
Also, ich möchte mich zu den Vorwürfen von Frau Fernandes überhaupt nicht äußern. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan. Das möchte ich auch heute Abend nicht. Ich bin Justizministerin. Wir haben eine unabhängige Justiz. Es laufen Ermittlungsverfahren oder ein Ermittlungsverfahren. Itzo haben Sie ja gerade darüber berichtet. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass ich mich dazu nicht äußere. Habe ich nicht getan, werde ich auch nicht tun. Grundsätzlich ist die Frage, es ist ja immer eine Diskussion über Strafbarkeit, Strafrahmen, über die Frage, sind die Strafen angemessen? Und wir sehen schon, dass wir oft Strafrahmen haben, die aber von der Justiz nicht voll ausgeschöpft werden. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob ich eine Tat habe oder ob ich eine ganze Reihe von Taten habe, die immer wieder wiederholt werden, sodass ich dann am Ende natürlich auch eine viel höhere Strafe verhängen kann als nur für eine Tat. Also das, ich glaube, insgesamt die Frage, halten wir das für strafwürdig und für wie stark sehen wir auch die Beeinträchtigung bei den Betroffenen? Das ist eine, die wir führen müssen. Dafür müssen wir auch sensibilisieren. Das, glaube ich, hängt auch, und damit hängt natürlich am Ende dann auch die Frage ab, wie hoch soll die Strafe sein, wie hoch wird die Strafe?
Wie hoch sollte die Strafe sein? Also ich weiß zum Beispiel aus Italien, die sind da eine Art Vorreiter. Vielleicht auch zumindest, das ist eine Mutmaßung, weil die Ministerpräsidentin Meloni auch extrem darunter zu leiden hatte unter solchen Deepfakes. Da geht es sogar bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug. Was fordern Sie?
Also ich werde da jetzt keine konkrete Zahl nennen. Das ist auch gar nicht meine Rolle, glaube ich. Ich glaube, was ich schon wichtig finde, ist, Deepfakes sind eine Form von digitaler Gewalt, die Frauen aus dem Diskurs drängen sollen. Es gibt auch noch andere, also Stalking, ne, diese falschen Profile. Das hat so weitreichende Auswüchse. Und ein Großteil von denen wird auch von der Justiz einfach auch nicht so ernst genommen. Also die Justiz könnte an vielen Stellen auch viel, viel mehr machen. Würden sie digitale Gewalt ernst nehmen? Oder würden sie auch sexualisierte Gewalt ernster nehmen? Das liegt, glaube ich, daran, dass es fehlende, also manchmal fehlt, glaube ich, auch ein bisschen so das Wissen darüber, was sexualisierte oder digitale Gewalt.
Wie haben Sie denn das persönlich erlebt?
Naja, also ich habe viele Horrorgeschichten, die ich heute teilen könnte. Eine wäre zum Beispiel, dass vor 2 Wochen mir ein Gericht in letzter Instanz gesagt hat, als ich Schutz vor Stalking gesucht habe, ich müsse das aushalten, weil ich mich selbst in die Öffentlichkeit gestellt habe. Ein anderes wäre, dass Verfahren immer eingestellt werden, weil die Täter nicht ermittelt werden können. Ich habe neulich dann mal 30 Sekunden gegoogelt, hatte nach 30 Sekunden die Steueridentifikationsnummer des Täters. Dann wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Aber es kann ja nicht sein, dass es an mir liegt, die Täter ausfindig zu machen, der Staatsanwaltschaft zu erklären, wie sie Plattformen in Verantwortung nehmen können, dass sie bei Plattformen Abfragen machen können, dass sie meine Telefonanbieter abfragen können. Also meistens erfahre ich einfach, ich bringe etwas zur Anzeige. 6 Monate später bekomme ich dann einen automatisierten Brief, wir konnten den Täter nicht ermitteln. Und das ist die Erfahrung, die so, so viele Betroffene von digitaler Gewalt teilen. Also ich glaube, das ist ein größeres, strukturelleres Problem als jetzt nur eine Strafbarkeitslücke auch.
Sind Polizei und Justiz auf digitale Gewalt überhaupt nicht vorbereitet, wenn Frau Krone den Beamten sagen muss, was sie zu tun haben?
Ja, unzureichend auf jeden Fall. Also ich finde, auch bei dem Fall von Frau Krone muss man auch sagen, also wir müssen trennen können zwischen individuellen Fällen, auch dem, was Colin Fernandes berichtet, was aus ihrer Sicht geschehen sein soll, und dem Politischen. Also wenn es um die individuellen Fälle geht, ich war nicht dabei, beim Fall von Colin Fernandes möchte ich nicht spekulieren, solange ich nicht auch die andere Seite gehört habe. Aber wenn es ums Politische geht, müssen wir uns in keiner Weise zurückhalten. Und müssen wir uns nicht bremsen und abwarten, bis irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern die Missstände liegen auf der Hand. Colin Fernandes sagt, ich finde sehr anerkennenswert, sie ist nur eine von vielen. Ja, ich glaube, zur Wahrheit gehört, wir säßen vielleicht heute Abend nicht hier, wenn Colin Fernandes eine Kassiererin im Supermarkt wäre oder nicht eine prominente Person, die in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Aber dass sie diese Aufmerksamkeit nutzt, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, was ja, Tausende von Personen betrifft. Ich rede mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die Sexualdelikte bearbeiten. Die erzählen mir davon, dass sie jede Woche solche Fälle auf den Tisch bekommen. Von Schülern, die ihre Ex-Freundinnen demütigen, indem sie in den Klassenchat intime Fotos oder Videos posten. Entweder zum so Erpressen, ja, so wenn du nicht das und das machst, dann poste ich das. Oder einfach nur aus Rache zum Niedermachen. Das ist Alltag und darauf wird unzureichend reagiert, deswegen, weil die Gesetze unzureichend sind und weil auch die Strukturen so sind, dass das ganze Thema noch nicht die Priorität genießt. Das sieht man auf ganz vielen Ebenen, die es eigentlich haben müsste.
Müssen die geschult werden, sowohl in der Justiz als auch die Polizisten?
Ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit. Auch das, es gibt auch hervorragend schon arbeitende Polizisten, Staatsanwälte, Richterinnen. Das ist mir schon noch mal wichtig. Also wir haben schon auch viele Profis und die Justiz ist gut aufgestellt. Aber wir sehen eben auch genau diese Fälle, die Sie auch berichten, von denen höre ich auch immer wieder. Und natürlich sehen wir auch, wie belastet die Justiz ist. Schulungen sind wichtig. Wir wollen auch die Justiz weiter unterstützen dabei, auch als Bund, damit auch einfach mehr Leute da sind. Aber eins muss ich auch mal sagen. Ich finde, man darf es auch nicht immer alles auf eine Institution überlagern. Wir brauchen in der Gesellschaft dieses Bewusstsein. Und ich finde, diese Demonstrationen zeigen jetzt, und das habe ich auch erlebt, als ich ganz am Anfang auch gegen häusliche Gewalt, also es ist ja nicht nur die digitale Gewalt, es ist ja auch die konkrete Gewalt, die im Verborgenen stattfindet, die zu Hause stattfindet, in allen Schichten der Gesellschaft. Da habe ich so viel Zuspruch bekommen, dass man einfach merkt, es ist ein Thema und ich bin froh, dass es jetzt auch auf dem Tisch ist. Und ich glaube, auch das wird ein Stück weit zur Sensibilisierung führen, was aber nicht heißen soll, man muss nicht noch mehr auch in dem Bereich der professionell Agierenden tun.
Mhm. Sagen Sie ruhig.
Wir müssen uns ja auch klar machen, auch wenn die Gesetze verschärft werden, das wird auf die Häufigkeit solcher Fälle einen wahrscheinlich eher geringen Effekt haben am Ende. Es gibt so viele Forschungen, die uns das zeigt. Leute, die dazu überlegen, ob sie so eine Tat begehen, für die ist es ein Aspekt unter mehreren, ob das strafbar ist und wie sehr das strafbar ist. Viel wichtiger ist in puncto Prävention, was das soziale Umfeld sagt. Das betrifft uns Männer vor allem. Ja, wie reden wir miteinander? Was für eine Vorstellung haben Leute? Bin ich in meinem Freundeskreis unten durch, wenn ich mit sowas komme? Oder heißt es dann, da hast du aber einen tollen Streich gespielt und hast ja irgendwie gezeigt, was für ein toller Typ du bist? Oder heißt es, das ist nicht lustig. Wir sind längste Zeit Freunde gewesen, wenn du sowas machst. Und das ist eine Diskussion, die zu führen, ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, um Opfer zu schützen in der Zukunft. Ja. Und das ist etwas, was in Talkshows geschieht, das ist etwas, was draußen überall geschieht, hoffentlich in Familien, in Freundeskreisen. Und wo ich mich ein bisschen gewundert habe diese Woche, dass der Bundeskanzler, als er dann darauf angesprochen wurde, ob er da auch was dazu beitragen möchte, dem gleich ausgewichen ist und gleich also das Thema versucht hat zu wechseln und also ein bisschen mit dem Finger gezeigt hat auf Zuwanderer, die seien ja auch jetzt mal Thema. Wir müssen diese Diskussion führen.
Sie müssen es kurz erklären für alle, die es nicht gesehen haben. Am Mittwoch in der Regierungsbefragung wurde der Bundeskanzler gefragt, ob er sich zu diesem Thema digitale Gewalt gegen Frauen äußern wolle. Dann hat er gesagt, er habe sich geäußert, Männer würden darüber genau reden wie Frauen. Hat dann auch dargelegt, glaube ich, mehrfach befragt worden, hat dargelegt, dass die Bundesregierung einige Schritte tut und was sie schon tut in dieser Richtung und hat dann am Ende seiner Ausführungen einmal gesagt, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es auch ein Thema der Zuwanderung ist.
Und es ist auch ein Thema von zugewanderten Männern, keine Frage. Ja? Aber das sozusagen ausgerechnet jetzt als Ausweg zu nutzen und das Thema so ein bisschen zu ändern oder zu verengen jedenfalls auf zugewanderte Männer. Also in einem Fall, wo der Beschuldigte Christian heißt, Entschuldigung, also ja. Und weiß er nicht sein könnte, zu meinen, mit dem Finger auf die Fremden zu zeigen, das ist wirklich schäbig. Und das
unterbindet
eine Diskussion.
Ich habe da eine ganz klare Haltung. Ich finde, wir müssen über Gewalt gegen Frauen, über digitale Gewalt reden und zwar darüber, wie die in unserer Gesellschaft wirkt, unabhängig von Schichten, unabhängig von Herkunft, von Religion und von allem anderen. Und
ich dann finden Sie es auch deplatziert.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, der Kanzler hat auch deutlich gesagt, dass er gegen Gewalt ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt den Blick nicht auf andere Schlachtfelder oder auf andere Punkte zu richten, sondern es ist für mich wichtig, dass wir dieses Thema einfach und diese Diskussion einfach führen. Was bedeutet das für die betroffene Frau oder vielleicht auch den betroffenen Mann? Und auch dieses, was Sie angesprochen haben mit Jugendlichen. Ich war ja vorher Bildungsministerin 9 Jahre in Rheinland-Pfalz und man ich glaube, wir müssen auch Jugendlichen, Heranwachsenden, auch Kindern deutlich machen, dass das kein Spaß ist, sondern dass das Straftaten, auch Mobbing, wir haben viel über Cybermobbing auch gesprochen, dass das echte Straftaten sind und dass das kein lustiges oder blödes Rumblödelein sind.
Ich habe eine Frage. Sie sitzen ja drei Juristen oder Sie sind gerade im Staatsexamen, ne?
Ja, genau.
Hat einer von Ihnen schon Sexualstrafrecht gemacht im Studium?
Im Studium nicht, aber ich war ja Richterin und Staatsanwältin.
Aber im Studium meine ich.
Findet das keine Rolle?
Also im Studium habe ich kann mich daran erinnern, habe ich schon, als wir den großen Strafrechtsschein gemacht haben, hatten wir auch immer wieder, Klausuren mit Straf, also Vergewaltigung oder solchen. Wir hatten da.
Aber Ihre Erfahrung nicht?
Also die Lehrpläne kann man ja lesen. In den Lehrplänen steht es nicht drin. Und die Lehrpläne sind so proppenvoll, dass man also danach entkräftet in die Kissen fällt. Also da ist nicht noch sehr viel Zeit und Energie, ehrlich gesagt, bei Studierenden über das Curriculum hinaus sich noch fortzubilden, was sehr, sehr schade ist. Wir haben die Richterinnen und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte von morgen, die heute in Hörsälen sitzen. Es gibt mehr als 100.000 Jurastudierende. Und auf dem Lehrplan steht null Sexualstrafrecht. Theresa Krone wird es noch in frischer Erinnerung haben, bei Ihnen wahrscheinlich genauso, 4 Wochen meines Lebens mit Hypothekenrecht verbracht. Also Grundbucheintrag, Vormerkung, all diese Dinge, ist nicht schlecht. Ja? Also man wird nicht zum schlechteren Menschen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber wie viel wichtiger wäre es für unsere Gesellschaft, dass angehende Leute in der Justiz sich mit Sexualstrafrecht befassen und dann auch lernen, eine sensible Sprache zu verwenden. Ja? Oft ist es auch bei den Gutwilligen, wenn sie später in der Justiz sind, das mangelt nicht an gutem Willen, oft ist es dann Unsicherheit, wie soll man da jetzt drüber reden? Und das führt dann dazu, dass man davon eher zurückweicht. Und das kann man ja auch vorleben im Studium, dass man denen zeigt, nee, so geht man auf ein Thema zu.
Ich würde noch mal einen Blick auf die Täter richten und die Frage, wie man sie findet. Und jetzt haben wir ja auch in Ihrem Fall gesehen, wie leicht es ist, so ein Fake-Profil zu errichten. Würde es helfen, eine Klarnamenpflicht im Internet einzuführen?
Ich glaube, eine Klarnamenpflicht schadet auch Betroffenen, weil sie sich dann zum Beispiel nicht mehr anonym austauschen können über ihre Gewalterfahrungen. Ich halte das für irgendwie auch ein bisschen eine Ablenkung vom eigentlichen Diskurs.
Aber gerade in Ihrem Fall war es sehr leicht. Das ist praktisch ein Beweis dafür, dass es funktioniert hat.
Dann nutzt man eine VPN und loggt sich in einem Land ein, wo es keine Klarnamenpflicht gibt. Also ich sehe ehrlicherweise wirklich das Problem im Strukturellen, in der Gesellschaft. Und ich finde es auch ganz komisch, jetzt irgendwie über solche Themen zu reden, die irgendwie wie so ein großer Fleischhammer sind, auf ein Problem, was vielleicht viel, viel mehr Sensibilität erfordert und viel, viel mehr Feintuning in Sachen Justiz, aber natürlich auch in der gesellschaftlichen Debatte. Und ich muss noch einmal auf Friedrich Merz zurückkommen, es tut mir leid, aber wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass tausende Frauen sich auf die Straßen gestellt haben und gesagt haben, ich sehe mich in der Geschichte von Colleen Fernandes. Ich habe auf die ein oder andere Art und Weise sexualisierte Gewalt erlebt oder digitale Gewalt. Und dann stellt sich ein Bundeskanzler hin und schafft es nicht einmal zu sagen, ich bin bei euch, ich stehe hinter euch, ich setze mich für euch ein. Er hätte nicht zum konkreten Fall sagen müssen, klar. Aber er kann doch einmal sagen, ich sehe euch. Und das ist nicht passiert. Stattdessen heißt es, aber die Zuwanderer. Und das fühlt sich dann für mich auch so an, als wäre meine Gewalterfahrung ein politisches Instrument. Und also ich fand es wirklich ganz schrecklich. Ich saß auch am Donnerstag im Bundestag, habe mir diese Debatten angehört, weil mir das auch wichtig war als Betroffene. Und ich habe das Gefühl, die Debatten aktuell gehen zu einem Großteil an der Betroffenheit vorbei, die so viele Frauen erleben.
Ärgert Sie das ein wenig, weil Sie sich ja so viel Mühe geben jetzt mit dem neuen Gesetzentwurf, dass das übrig bleibt am Ende einer Bundestagsdiskussion?
Also ich war ja auch in den Debatten am Mittwoch und am Donnerstag. Ich hörte die Debatten ein bisschen, das eine war ja die Regierungsbefragung, über die Sie jetzt gesprochen haben, aber ich fand, die Debatten waren schon auch dadurch geprägt, dass sehr viele sehr differenziert auch über die Fragen geredet haben und auch mit sehr vielen, nicht alle Parteien und alle Fraktionen, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, aber sehr viele auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln darüber gesprochen haben. Manche haben gesagt, es muss noch viel mehr passieren und viel schneller, aber insgesamt war der Tenor schon der eindeutige, wir müssen mehr machen, wir müssen schneller was machen und wir müssen vorangehen. Und darüber bin ich auch froh, denn so einen Bereich zu regeln und Gesetze dafür zu machen, Gesetzentwürfe dafür vorzuschlagen, ist nicht einfach. Und dieses Commitment, das wir jetzt schon, das habe ich schon empfunden im Deutschen Bundestag, das Commitment, das wir haben, dass wir sagen, wir müssen vorangehen, wir wollen auch insgesamt uns zusammentun, das finde ich wichtig und richtig.
Und darf ich noch mal...
In der Regierung sowieso vielleicht.
Darf ich Sie auch noch mal fragen, weil mich das schon interessiert, warum eine Klarnamenpflicht keine gute Idee wäre? Dann wäre doch Identitätsdiebstahl, wäre dann doch obsolet.
Also ich habe mich gegen die Klarnamenpflicht ja schon vor einiger Zeit ausgesprochen. Und zwar aus dem Grund, dass ich finde, dass Menschen im Internet, gerade Betroffene von, ich sag mal, es gibt ganz viele so Betroffenen, Selbsthilfegruppen. Es gibt aber auch Oppositionelle aus anderen Ländern, die eben wirklich auch ein Stück weit diese Anonymität des Netzes brauchen, um legitime Zwecke zu verfolgen. Ich will damit nicht erreichen, dass sich Straftäter munter tummeln können. Deshalb sagen wir ja auch, wir wollen jetzt die IP-Adressenspeicherung. Ich habe den Gesetzentwurf vorgelegt, den haben wir dem nächsten Kabinett, damit wir eben auch hinter IP-Adressen gucken können und sagen können, da verbirgt sich die Person XY, die hat eine Straftat begangen oder steht im Raum, dass sie eine Straftat begangen hat. Und damit kommen wir auch an diese Person ran.
IP-Adressen speichern heißt, da wird der Ort des Computers, also der Computer, von dem aus jemand operiert hat, wird ganz vereinfacht gesagt gespeichert, und Sie wollen das für 3 Monate?
Ich erkläre es immer so ein bisschen mit wie im Autokennzeichen. Also es gibt ein Autokennzeichen, aber man weiß nicht, wer hinter diesem Autokennzeichen steckt. Mhm. Und diese IP-Adresse ist wie ein Autokennzeichen, das immer wieder, anders als bei einem Autokennzeichen, neu vergeben wird. Aber man kann eben sagen, zu welchem Zeitpunkt wer dieses Autokennzeichen sozusagen, diese IP-Adresse hatte, welche Person.
Und Sie wollen das für 3 Monate speichern? Ja. Da sagen jetzt alle, ob international operierenden Ermittler, da brauchen wir gar nicht anfangen, das ist zu kurz.
Ja, ganz so ist es nicht. Also wir kriegen sehr viel Zuspruch auch von unseren Ermittlungsbehörden. Dass wir es jetzt überhaupt machen, das ist ein großer Schritt. Das ist auch in der letzten Legislaturperiode immer eingefordert worden. Wir machen das jetzt. Gleichzeitig sagen auch viele, noch länger wäre schöner und auch noch ein paar Daten mehr. Aber wir müssen ganz klar auch sagen, oder ich sage ganz klar, wir müssen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, des Bundesverfassungsgerichtes berücksichtigen. Und ich möchte, dass wir eine rechtssichere Regelung haben. Und deshalb sind es die 3 Monate, so ist es auch im Koalitionsvertrag vorgesehen. Und es ist ein großer Schritt, der schon den Ermittlern helfen wird.
Ist das in Ihren Augen auch eine gute Idee oder eine Gefahr des Missbrauchs und eine
Überregelung? Also ich sehe es zwiegespalten, weil einerseits ist es schon was dran, dass deutsche Kinderpornografie-Ermittler praktisch, also fast alles, was sie bearbeiten, aus den USA freundlich rübergeschoben bekommen. Die US-Behörden dürfen mehr, können mehr, vielleicht engagieren sie sich auch mehr und finden Dinge, wo Deutschlandbezüge drin sind, und das bearbeiten dann hierzulande die Behörden. Wenn es das nicht gäbe, also wenn diese Abhängigkeit irgendwann dazu führen würde, dass wir nichts mehr geliefert bekommen zum Beispiel, wäre ein ziemlich schlimmer Zustand. Das kann einen ja nicht zufriedenstellen. Also das heißt schon, dass man sich da Gedanken machen muss, wie man technisch da besser wird. Auf der anderen Seite, weswegen ich zwiegespalten bin, IP-Adressenspeicherung, früher sagte man Vorratsdatenspeicherung, beträfe ja uns alle und würde auch die Art und Weise, wie wir alle auch Unbescholtene, auch Menschen, die, wir haben es ja angesprochen, ja, vielleicht so in der Anonymität des Netzes sich Rat suchen, dass wir alle mit dem Bewusstsein unterwegs wären, wir wären viel stärker nachverfolgbar als bislang. Und das, ich bestreite nicht, dass man damit auf jeden Fall mehr Leute fassen könnte. Das ist ähnlich wie mit Videoüberwachung. Ja, klar kann man damit mehr Leute überführen. Aber wollen wir überall Videoüberwachung? Wollen wir überall nachverfolgbar sein? Das ist eine Abwägung, die nicht einfach ist, glaube ich.
Ich würde sagen, bei der Videoüberwachung zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr ist es ja so, da gibt es diese Regelung, ne, das wird dann für 48 Stunden oder so gespeichert, und wenn dann etwas passiert, dann wird es länger gespeichert. Also das ist ja auch eine Option, dass man so einen Quick Freeze macht, ne? Also dass man Vorratsdaten speichern zum Beispiel nur für 2-3 Tage macht, von mir aus auch für eine Woche, und dann, wenn etwas gemeldet wird, diese Daten aber auch längerfristig speichern kann. Das wäre zum Beispiel ein vielleicht geringerer Eingriff, oder?
Da haben uns die Ermittler immer gesagt, das war ja der Vorschlag auch in der letzten Legislaturperiode, das hilft uns nicht, weil diese Daten sind dann schon weg, wenn quasi klar wird, ihr sollt jetzt einfrieren. Was wir aber anders machen, und deshalb heißt es auch IP-Adressenspeicherung, nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, das wissen Sie ja auch, ist, dass wir eben nicht anders als früher, es gab ja mal einen Gesetzentwurf, der dann auch verfassungswidrig war, es werden wirklich nur diese IP-Adressen und allenfalls noch Portnummern gespeichert, aber es wird nicht gespeichert, wer mit wem zu welchem Zeitpunkt in irgendeiner Form kommuniziert hat, wie lange er im Netz war, solche Dinge, das eben nicht. Und das, glaube ich, ist schon noch mal wichtig. Ich bin, was die Frage von Überwachung anbelangt, da völlig bei Ihnen. Deshalb ist es eine schlanke Lösung und eben nur diese IP-Adresse und nicht ein ganzer, so wie es früher hieß, ein ganzer Datenkranz, wo man wirklich auch mehr draus lesen konnte, was für die Ermittler, ich sag mal, super war, was aber eben dann schon die Gefahr auch in sich birgt, dass die Menschen überwachbar sind und überwachbarer werden.
Und um die Metapher noch mal zu ergänzen, weil mit der U-Bahn-Überwachung, das leuchtet mir total ein, aber hier reden wir davon, dass alles, überwacht wäre. Ja. Also die gesamte Bewegung, die man jeden Tag macht, von morgens bis abends im Netz, ja, auf dem Smartphone, all das würde erfasst werden. In der U-Bahn bin ich vielleicht in kurzen Zeit des Tages nur.
Ich möchte noch mal den Fokus auf die gesellschaftliche Debatte richten. Und es ist auch schon angeklungen, wenn hinter digitaler Gewalt ein Muster steht, dann jenes, dass Macht ausgeübt werden will. Und dann müssen wir auch feststellen, die Technik ist neu. Die gesellschaftlichen Probleme aber nicht, im Gegenteil.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu. In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Zahl von erfasster digitaler Gewalt mehr als verdoppelt. Auch bei den angezeigten Sexualstraftaten ist die Tendenz steigend. 2024 verzeichnete das BKA einen Anstieg von 2,1% im Vergleich zum Vorjahr. Und nach wie vor gilt, das Zuhause ist der gefährlichste Ort für Frauen. Der Höchstwert aus 2023 stieg im Jahr darauf erneut an. Rund 190.000 Frauen zeigten 2024 häusliche Gewalttaten an.
Steigen die Zahlen der Gewalt oder wird einfach mehr angezeigt?
Die Zahlen der Gewalt steigen. Wir sehen nach wie vor, dass die Anzeigequote viel zu gering ist. Sie ist nicht mal 10%. Und ich finde, daran müssen wir was verändern. Wir müssen den Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, aber auch anderer Gewalt, wirklich ermöglichen und ihnen signalisieren, dass wir sie unterstützen, damit wir ein höheres Hellfeld bekommen.
Die Dunkelfeldstudie ist vorhin schon gefallen. Ich würde Ihnen gern, Frau Krone, die Zahlen noch mitgeben, weil das sind ja nur die sogenannten Hellfeldstudien, die man also offiziell kennt. Diese Dunkelfeldstudie des BKA zeigt, dass weniger als 5% der Gewalttaten insgesamt angezeigt werden. Bei körperlicher Partnerschaftsgewalt gegen Frauen sogar nur 2,7% der Fälle. Was hält Frauen davon ab, ihren Partner anzuzeigen? Sie haben viel sich auch mit dem Thema beschäftigt.
Ich glaube, grundsätzlich müssen wir einfach anerkennen, dass es natürlich oft diese Erfahrungen gibt. Ich gehe zu einer Polizeistelle und dann passiert vielleicht nichts. Oder ich fühle mich auch erstmal unter Druck, Beweise zu liefern, obwohl das ja eigentlich gar nicht dann die Aufgabe von den Personen ist, die das zur Anzeige bringen. Und ich glaube, es gibt auch viele gute Gründe, Sachen nicht zur Anzeige zu bringen. Zum Beispiel, wenn man die eigenen persönlichen Daten schützen möchte, wenn man nicht möchte, dass die eigene Wohnadresse gegenüber dem Ex-Partner mitgeteilt wird oder so. Und eigentlich sollte das natürlich solche Gründe nicht geben, aber sie sind natürlich da. Ich glaube, oft geht auch das mit Stigmatisierung einher. Wir sehen das jetzt gerade bei Colleen Fernandes, die sich öffentlich geäußert hat, die auch eine Strafanzeige gestellt hat. Und was sie jetzt erlebt, sind Morddrohungen. Sie muss mit einer schusssicheren Weste auf einer Demo auftreten. All diese Erfahrungen, ich merke das auch gerade, also ich bin auf einmal Subjekt von Verschwörungserzählungen, das ist ja nichts Tolles. Und ich glaube, das hält natürlich viele, viele davon ab. Und natürlich gerade in Familien gibt es noch mal so viele Faktoren mit zu berücksichtigen, wenn da Kinder sind, wenn da Eltern sind, wenn da ein Arbeitgeber ist oder so. Ne?
Was kann Politik tun, Herr Steinke, um Frauen mehr zu schützen, also, damit sie eher anzeigen?
Zunächst mal ist die entscheidende juristische Frage ganz oft, wem glaubt man? Also steht Aussage gegen Aussage. In ganz vielen Fällen gibt es keine objektiven Beweise. Und wir haben keine wissenschaftliche Methode, mit der man das dann klar auflösen kann. Es gibt keinen Lügendetektor oder sowas. Sondern es gibt Menschen, die sich hinsetzen, sich das anhören von der einen, von der anderen Seite und sich dann Gedanken machen. Was halten sie für plausibel? Und das eröffnet einen Raum für Lebensweisheit von Richterinnen und Richtern, Menschenkenntnis, aber auch für Vorurteile. Und da erleben leider noch zu oft Frauen, dass ihnen gesagt wird, na ja, du hast ja danach dich nicht getrennt von deinem Partner. Wie kann denn das sein? Nach sowas trennt man sich doch. Na, das kommt uns spanisch vor. Oder es wird gesagt, wenn jemand berichtet, sie hat bei Tinder, also bei der Dating-App, jemanden kennengelernt und dann kam es zu einem Ereignis, was sie als Vergewaltigung wahrgenommen hat. Na ja, und wie kommt es, dass sie danach weiter Dating-Apps nutzt? Das ist ja seltsam. Müsste man sich da nicht von abwenden? Und dann sagt die Frau, nein, ich bin ganz stolz, dass ich mich nicht klein machen lasse und von so einem Menschen nicht so mein ganzes Leben kaputt machen lasse. Und dann wird ihr gesagt, nee, also das macht keinen Sinn aus unserer Sicht. Also es werden ganz viele so Rollenerwartungen, Bilder, die im Kopf vorherrschen davon, wie Sexualität funktioniert, wie man sich zu verhalten hat als Opfer von sexueller Gewalt, den Frauen entgegengehalten. Und ich glaube, dass da die Rolle der Politik nicht sein kann, Regeln aufzustellen, wer recht hat. Also ich meine, das ist am Ende immer eine Frage, die sehr mit Fingerspitzengefühl meint. Aber es kann schon eine Menge helfen, wenn man sensibilisiert. Wie gesagt, bereits im Studium, finde ich, das Thema anstelle von zum Beispiel Urkundsfälschung und anderen schweren Straftaten, die wir also in extenso büffeln müssen. Und es kann auch helfen, wenn man insgesamt im Dialog mit Polizeibeamten, mit Richterinnen und mit Richtern daran arbeitet, auch ein bisschen Dinge zu enttabuisieren, entmystifizieren, vielleicht mehr in Dialog mit der Wissenschaft zu kommen, weil am Ende entscheiden immer diese, ja, wir nennen es Erfahrungssätze, ja, also diese Vorstellungen, die man im Kopf hat von was macht Sinn und was macht nicht. Und wenn man das ein bisschen kontern kann mit wissenschaftlich seriösen Vorstellungen statt so Mythen, das wäre, glaube ich, das Beste.
Sind wir noch in Mythen verhaftet? Sie haben ja auch, bevor Sie Politikerin wurden, haben Sie als Richterin und Staatsanwältin gearbeitet und auch im Sexualstrafrecht sich damit beschäftigt und haben mal gesagt, die Justiz ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn wir das hören, in welcher Gesellschaft leben wir gerade?
Ich finde, es ist total spannend, das Buch von Gisèle Pelicot zu lesen, das, die ja auch berichtet über das Strafverfahren, durch das sie gelaufen ist und wo sie ja sich ab einem bestimmten Zeitpunkt entschieden hat, dass sie möchte, dass es öffentlich ist. Und um das, was Frau Krone gerade gesagt hat, zur häuslichen Gewalt noch mal zu sagen, dieses Schamthema ist ja ein ganz großes. Also wenn eine Frau schon mal kommt bis zur Staatsanwaltschaft oder zur Polizei, ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Es ist ja oft so, dass sie so abhängig auch gemacht werden dann, dass sie gar keinen Zugang bekommen, dass es unglaublich schwer ist, überhaupt bis da hinzukommen. Und dann ist es natürlich so, dass viele Schemata, viele Vorurteile, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass es die bei dem einen oder der anderen immer noch gibt. Also dass auch Vergewaltigungsopfer, und das beschreibt sie auch in ihrem Buch, weinen müssen, dass sie völlig zerstört sein müssen. Wenn sie als starke Frau vor Gericht aussagt, dann kann das ja gar nicht gewesen sein, weil die muss ja jetzt gebrochen sein. Dass es da um die eigene Würde geht, dass sie sagt, ich möchte vor demjenigen, der mir das angetan hat, nicht als Häufchen Elend dasitzen, sondern ich möchte zeigen, dass ich meine Würde noch behalte. Darüber zu reden und das auch deutlich zu machen und vor allen Dingen auch den Frauen zu signalisieren, ihr seid nicht schuld, ihr seid nicht diejenigen. Das ist ja oft so, dass ihr denkt, naja, habe ich vielleicht doch den zu kurzen Rock oder ich war blöd oder ich habe nicht das Richtige gekocht und deshalb haut er mir eine runter oder verprügelt mich. Sondern zu sagen, nein, kein Mann hat das Recht, übergriffig zu werden und Gewalt auszuüben gegenüber einer Frau. Und es ist nicht die Schuld der Frau und sie muss sich auch nicht dafür schämen. Ich finde, das müssen wir in der Gesellschaft wirklich noch mal viel deutlicher auch leben und darüber diskutieren. Deshalb ist dieses Thema so wahnsinnig wichtig.
Wie können wir denn gesellschaftliches Rollenbild ändern? Also gerade in der jungen Generation, Sie sind 23 Jahre alt, gibt es mehrere Studien, die zumindest nahelegen, dass auch in der jüngeren Generation ein konservativeres Bild wieder einzieht, was das Rollenbild von Männern und Frauen betrifft. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube, das hat so viele Dimensionen. Also ich glaube tatsächlich, Männer müssen mehr darüber reden untereinander. Denn ich glaube, was immer vergessen wird, ist im Fall Gisèle Pelicot zum Beispiel, nicht nur die Männer, die sie vergewaltigt haben, waren Täter, sondern vielleicht auch die, diese Anzeigen gesehen haben, dass man das machen kann, wo ihr Ehemann sie angeboten hat und das nicht gemeldet haben. In dem Fall von Colleen Fernandes. Was ist denn mit den Männern, die gechattet haben und das auch nicht gemeldet haben? In meinem Fall, ja, da haben hunderte Männer das kommentiert, geteilt, repostet, mitgemacht. Und wir müssen davon wegkommen, Täter nur im strafrechtlichen Sinne zu sehen. Also ich bin meiner Meinung nach auch schon Mittäter, wenn ich sehe, dass meine Kumpel eben die Mische für die Mädchen auf der Party stärker machen und dann sagen, höhö, wir füllen die mal so richtig ab, ja? Oder wenn eben in der Umkleide ein Witz gemacht wird über Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt. Und ich glaube, da müssen einfach gesellschaftliche Debatten beginnen. Natürlich in der Schule, aber nicht nur da. Ich finde, das gehört auch an den Arbeitsplatz, sowas zu besprechen. Eine Kultur zu haben, wo sowas nicht geduldet wird. Ich finde, das gehört auch an Universitäten und natürlich jetzt, wie wir hier gerade sitzen, auch in die Talkshow.
Der Fall von Gisèle Pelicot.
Letzter Appell, die Zeit ist zu Ende.
Der Fall von Gisèle Pelicot ist, so drastisch wie er ist, in Deutschland häufig. Also wir haben allein in Berlin gerade mehrere Verfahren, wo es darum geht, dass sich Gruppen von Männern zusammentun, um Frauen zu sedieren und zu vergewaltigen. Dringend notwendig, dass wir darüber mehr reden und nicht nur mit Blick auf Frankreich, sondern mit Blick hier auf unser eigenes Land.
Und da machen wir sogar eine Gesetzesänderung, K.O.-Tropfen.
Wir haben heute den Anfang dazu gemacht, in dieser Talkshow zumindest, reden jetzt schon seit einer Woche in Deutschland. Darüber glauben Sie, dass sich was ändert?
Ich glaube, das liegt an uns, dass sich was ändert. Also wir können jetzt ja der Wandel sein. Es gibt so viele tolle Frauen, die in den letzten Tagen Demos organisiert haben, die auf die Straßen gegangen sind. Es gibt Leute, die das in ihren Gruppenchats besprochen haben. Und ich glaube, das darf jetzt nicht aufhören. Ich fände es gut, wenn Männer sich an der Stelle hinterfragen, vielleicht anfangen zu informieren, zuhören, auch wenn es wehtut oder gerade weil es wehtut, zuzuhören. Und dann können wir jetzt dafür sorgen, dass sich was ändert.
Das nehmen wir jetzt Schlusswort, mit dem ich mich ganz herzlich bedanken darf bei Ihnen für die Diskussion, bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und das Interesse, bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Und gebe jetzt gleich ab. Jetzt kommen die Tagesthemen mit Susanne Stichler. Einen schönen Abend.